So, ihr Lieben, wenn du da rüber gehst, brauche ich immer nur so gucken. Aber du sitzt da auch gerne. Dann bleib da sitzen. So, kleine Preisfrage als Intro. Am Palmsonntag war das Passafest, das wissen wir ja alle, und der Einzug Jesu in Jerusalem. Die Frage ist die, welches Ereignis war genau vor dem Passafest? Raten ist auch erlaubt. Weiß ich nicht, ist auch erlaubt. Das ist eine Begegnung. Zwischen wem und wem hat die stattgefunden? Und die wird in allen vier Evangelien erzählt. Keine Idee? Okay, ich sage es. Also, ich habe die sogenannte Salbung in Bethanien im Kopf. Jetzt klickt's, ne? Wir gucken uns den ersten Text an. Unsere Geschichte geht erst ab Vers 3 los. Das andere habe ich klein geschrieben, das kommt später. Auch unten gibt es zwei Verse, die auch später kommen. Ab Vers 3. Als er, also Jesus, als er in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem und kostbarem Nardenöl. Sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld in Arm geben. Und sie fuhren sie an, diese Frau. Jesus aber sprach, lass sie in Frieden. Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat mein Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Heute habe ich Luther gewählt, bisschen alte Sprache, aber wir kommen ja alle mit, wir sind ja fit. Also, Jesus ist in Bethanien, eine kleine oder mittelgroße Stadt in der Nähe von Jerusalem. Er wurde wohl eingeladen und ist auch dahin gegangen mit seinen Jüngern, die sind mitgekommen. Ja, ist bis jetzt nicht so besonders wichtig, da kann man noch nichts rausziehen. Und ich dachte, vielleicht doch, wenn ich das mal ganz persönlich für mich übersetze im folgenden Sinn. Lade du, Wilfried, lade du Jesus ein, ernsthaft zu dir, ganz nah in dein Haus, in deine Welt und er kommt zu dir, zu dir, zu dir. Der König kommt zu dir. Nicht schlecht, oder? Aber er bringt seine Kollegen mit. Ihr wisst schon, diese 12. Ja, diese 12, die so sind, wie sie sind. Und manchmal nur die Hälfte verstehen, die manchmal auch mit dem Hintern das umstoßen, was ihr Meister gerade aufgebaut hat mit ihren Bemerkungen und Aktionen, wie sie die Kinder wegjagen und die armen Mütter anmeckern. Oder diese für mich eine der verrücktesten Stellen, wo einer sagt, Jesus, wollen wir nicht die ganze Stadt abfackeln? Mann, ey, wenn ich mir das vorstelle. Ja, es gibt einige Geschichten, wenn man an diese 12 denkt. Und gleichzeitig sind die auch sympathisch, weil sie manchmal, wenigstens manchmal, zwar einerseits wenig kapieren, aber mit dem Herzen doch dabei sind und dabei sein wollen. Die Jünger sind mir sympathisch, weil ich mich deswegen traue, auch ein bisschen leise oder so mittellaut zu sagen, ich möchte auch gern dein Jünger sein und mit dir gehen. Auch wenn ich nicht alles verstehe und manches falsch mache. Vielleicht ist das ja bei den Jüngern so wie mit der Kirche oder der Gemeinde. Jesus ist in der Gemeinde mitten unter uns, das sagen wir immer gern. Da haben wir nichts gegen, das ist gut. Aber verschiedene Personen, manchmal möchte man sagen, da sind so Figuren in diesen Kirchen oder Gemeinden, wo ich ja wahrscheinlich auch einer von bin. Jesus kennt diese Menschen alle, auch die etwas komischen, und er nimmt sie alle mit. Heute hier im Text da hätte er ja auch sagen können, also ich weiß jetzt schon, wer heute Abend den blödesten Spruch macht, der sollte besser zu Hause bleiben. Du gehst heute nicht mit. Du kommst nicht mit. Das macht er aber nicht. Ich habe mir überlegt, wo wir bei den Jüngern sind, ob die sich gefreut haben auf diesen Besuch. Weil die waren bei Simon dem Aussätzigen. Das will was heißen. Der hat diesen Zusatztitel bestimmt nicht aus Spaß oder als Hausnamen. Ich denke mal, dass der nicht mehr aussätzig war. Das hoffe ich doch schwer, wenn ich der Jünger bin und mitgehen und ausgerechnet dahin gehen soll. Aber Jesus geht ja wohl echt zu jedem. Da kann man sich ganz sicher sein. Nachfolge heißt ja, und dann geh doch auch dahin. Ich soll mitkommen als Jünger. Und dann auch noch zum Essen eingeladen. Ich glaube, ich esse heute nichts. Ich habe auch nicht so richtig Hunger. Ja, ich mache mal den Beamer aus. Warst du schon mal bei jemandem, wo du das so gedacht hast? Ich habe so eine Szene im Kopf, die male ich nicht ganz aus. Aber ich weiß noch, wie. Herr Ostenberg, wollen Sie auch einen Kaffee? Wir sind gerade am Anstreichen. Und die Tasse, die ich kriegte, da habe ich gesehen, ja, ich sehe die Farbe da dran. Und ich habe überlegt, an welcher Ecke ich den Kaffee trinke. Das war aber lieb gemeint, das muss ich auch sagen. Das war wirklich lieb gemeint, aber ich dachte, oh, so. Ja, so viel das mal. Da können wir was von Jesus lernen. Also, wenn der Mann nicht mehr aussätzig war, das war ja auch heilbar, der Aussatz. Die Aussätzigen mussten sich ja den Priestern zeigen, das wissen wir. Und dann konnten sie aus der Quarantäne wieder raus und zurück in ihr Dorf oder in die Stadt. Früher mussten die, bevor die zurück durften, das habe ich mir auch nochmal überlegt, die mussten ja immer rufen, wenn einer in deren Nähe kam. Aussatz! Ich habe Aussatz! Bah, wie gruselig war das damals, wenn man darüber nachdenkt. Also, wenn der Mann nicht mehr aussätzig war, dann hat er trotzdem diesen Zusatztitel behalten. Ist auch nicht ganz nett von den Nachbarn. Simon, welcher Simon? Ach, der mit dem Aussatz. Ja, der den Aussatz hatte. Ja, ach so, der, ja, kenne ich. Helmut sitzt heute nicht hier, aber ich dachte, da wäre ich lieber der vom Titel her, wo man sagt, dem immer die Hunde weglaufen. Da kann man noch mit leben. Ne? Aber wenn einer schon sagt, ja, dem die Frau weggelaufen ist oder der die Firma total in den Sand gesetzt hat mit Schulden und so weiter, Insolvenz. Oder ach, die so lange in der geschlossenen war, ja, Psychiatrie, ja, ich weiß, wen du meinst. Das ist alles weniger schön. Wir sagen ja sehr selten, ach ja, der so freundlich geworden ist im Laufe der Jahre. Da erinnern wir uns ja eher an die frühere Zeit und daran, dass wir sagen, ja, der früher immer so gebrüllt hat. Wenn es vielleicht der gleiche Mensch, aber was fokussieren wir? Zu so einem geht Jesus, weil der sagt, könntest du mich bitte besuchen? Ich würde mich so freuen, ich würde dich so gern zum Essen einladen. Da will ich was rauslernen. Und beim fünften Durchlesen, das war heute Morgen früh nach dem Fußball, ich habe nochmal gelesen, da habe ich auf einmal einen neuen Gedanken und er war der, was wäre, wenn Simon der Aussätzige tatsächlich noch aussätzig gewesen wäre? Das lege ich nicht weiter aus. Die Geschichte geht weiter. Wer ist die denn? Sag mal, oh, ist die auch eingeladen? Boah, ey, was macht die denn hier? Und dann, wie die sich benimmt. Also die drängt sich hier echt nach vorne mit ihrer Aktion zum Meister, zum Herrn. Wir sind hier beim Essen eingeladen und jetzt kommt die auch noch reingeplatzt. Ich denke, wir sind eingeladen mit unserem Meister. Muss die jetzt auch noch hier sein? Jesus, mach doch mal was. Simon, du bist der Hausherr. Die stand doch gar nicht auf der Gästeliste, oder? Doch. In Gottes Augen steht sie auf der Liste, sogar im Buch des Lebens. Das glaube ich, den Text verstehe ich so, da bin ich mir doch sehr sicher. Aus dem Blick der Ewigkeit steht die im Buch des Lebens. Man muss die Dinge vom Ende her sehen. Das Erstaunen geht weiter. Kennst du die? In den anderen Evangelien hat sie einen Namen. Hier im Text von heute bei Markus hat sie keinen. Lukas berichtet mit einer ähnlichen Geschichte. Ich glaube nicht, dass es die gleiche ist. Das lasse ich jetzt aber mal weg. Die Frage, gibt es eine oder zwei verschiedene? Aber Lukas berichtet von einer Frau, auch bei der gleichen Aktion sozusagen, die kriegt gleichen Namen. Die wird die Sünderin genannt. Das ist ja auch so ein Zusatztitel wie Simon der Aussätzige. Ob das in unserem Text jetzt die gleiche Frau ist wie diese Sünderin im Lukas-Evangelium, keine Ahnung. Hier steht nur, da kam eine Frau mehr nicht. Ich kenne ihre Geschichte nicht. Vielleicht ist sie auch gar nicht so wichtig, die Geschichte aus der Vergangenheit. Das Wichtigste in deiner und meiner Geschichte sollte doch sein, wie wir Jesus gefunden haben. Da geht doch unsere Geschichte nochmal von Neuem los, hoffentlich. Eine Frau mit Geschichte, die hier nicht genannt wird, das finde ich gut. In der Gegenwart Jesu wird die nicht ins Detail und auf keinen Fall öffentlich ausgeleuchtet. Zumindest nicht, wenn andere zugucken und zuhören. Das ist so wichtig und gut. Ich weiß nichts von ihrer Geschichte, aber beim Zuhören verstehe ich was anderes, das viel wichtiger ist. Diese Frau liebt Jesus auf ihre Art. Vielleicht ein bisschen verrückt. Vielleicht auch unüberlegt, vielleicht auch ein bisschen peinlich. Vielleicht aber auch ganz ehrlich. Einfach reingekommen, reingeplatzt bei diesem Abendessen. Und auch so, dass das genau passt, was sie da macht. Den anderen passt das nicht. Aber das ist noch was anderes. Den anderen passt das nicht. Aber vielleicht passt es genau, wenn man diese Frau ansieht und ihre Liebe zu Jesus. Ob sie arm geworden ist? Keine Ahnung. Das Öl war ja richtig teuer, aber richtig, richtig. Ob sie wohl echt stinkereich war? Weiß man nicht, steht da nicht. Ist auch egal. Diese Frau bringt von Herzen zum Ausdruck, dass sie Jesus lieb hat und dass er so wichtig ist für sie. Irgendwie sogar alles. Und dass sie ihm alles geben möchte von Herzen. Hat dir mal jemand was geschenkt, was eigentlich zu viel war? Ich meine nicht 100 Euro. Also wir fangen bei 1.000 an oder 10.000. Oder das Auto geschenkt, nicht zu einem christlich fairen Preis und ohne zu lügen, sondern einfach geschenkt. Hast du mal sowas gemacht? Mach mal. Vielleicht fangen die Jünger ja auch an zu meckern, weil sie nur an die Armen denken. Das steht ja auch im Text. Und deswegen sagen sie das. Das glaubt doch kein Schwein, würde jetzt einer im Ruhrgebiet sagen. Hier nicht, ne? Deswegen sage ich das hier nicht. Ja, man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und dann fuhren sie diese Frau an, auch das noch. Komisch, es gibt nicht eine Stelle in den allen vier Evangelien, nicht eine, wo einer der Jünger Jesus den Vorschlag macht, können wir nicht noch was für die Armen spenden? Du Jesus, der auferweckte Lazarus, der hat uns danach so viel gegeben, was wir in der Gruppenkasse haben, das könnten wir doch einen großen Teil für die Armen oder für die Aussätzigen abzweigen, so als Extraspende. Gar nichts, nirgendwo. Aber hier denken sie auf einmal an die Armen, wie rührend, und meckern die arme Frau lauthals an, wie christlich im Namen des Herrn. Im Namen des Herrn, das war falsch, was du gerade gemacht hast, liebe Frau mit deinem teuren Öl. Ich weiß das. Mir ist klar geworden, dass du da mit deinem Besitz falsch umgehst. Richtig verschwenderisch. Ich möchte hierbei einen Gedanken betonen. An mich, an uns alle. Sei mal ganz vorsichtig, wenn du im Namen des Herrn sprichst. Mir ist klar geworden, der Herr hat mir gezeigt. Den Jüngern ist ja auch was klar geworden und sie halten eine flammende Rede, scheinbar voll fromm, aber doch weit weg von Jesus. Im Namen des Herrn aber eben wohl doch nicht. Wir sollten unsere Motive, warum wir was sagen und wo wir lautstark uns stark machen, laut gegen andere, diese Motive sollten wir hinterfragen. Es ist aus Gottes Sicht nicht alles im Namen des Herrn, was im Namen des Herrn so gesagt und gemacht wird. Wirklich nicht. Übrigens sagt das zweite Gebot das ja, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Als Kind habe ich immer gedacht, das wäre jetzt für Fremde. Ich bin ja sehr christlich groß geworden vom ganzen Lebenshintergrund und das kannte ich schon als Kind. Das soll man nicht. Ich dachte, das ist also für die Fremden, die eigentlich mit Glauben nicht so zu tun haben. Und wenn die immer, ach du lieber Gott, ach Gott, dann hat mich immer so ein Gefühl gekriegt von, das darf man nicht, das soll man nicht. Oder Jesus und Maria, das sagte dann Handwerker, wenn er sich mit dem Hammer auf den Daumen gehauen hat. Das ist vielleicht mehr im süddeutschen Raum. Oder wenn die immer was von Gott gemeint haben, ach du lieber Gott, aber die haben es überhaupt, die haben gar nicht gewusst, was sie gesagt haben. Ich dachte also, das ist ein Gebot gegen die Ungläubigen. Aber dieses Gebot ist eine Aufforderung für die Gläubigen, für die Juden, für das Volk Gottes in der Zeit, im Alten Testament. Du sollst nicht im Namen des Herrn eine große Lippe führen. Bitte, spann nicht Jesus oder Gott vor den Karren deiner eigenen Aussagen und Sichtweisen. Sei mal vorsichtig. Hinterfrag bitte deine Motive. Zurück zum Text. Die Jünger wissen auch gleich den Preis. Ob das wohl auf dem Gefäß draufgestanden hat? Keine Ahnung. Wer das im Johannesevangelium liest, der liest, dass Judas als erstes auf diese tolle Idee kam. Vers 4, ich habe das angestrichen. Ich glaube, dass die Jünger ein ganz anderes Motiv hatten. Vielleicht nicht nur eines. Vielleicht war das auch ein Mix aus mehreren Gefühlen und Gedanken. Der eine fand das peinlich, die Geschichte mit der Frau, irgendwie unpassend. Und er fand die Frau auch peinlich. Der andere fand vielleicht, Fantasie bei mir, vielleicht sich peinlich, weil er beschämt war, weil hier eine fremde Frau etwas so Besonderes macht und weil man selbst dadurch merkt, dass man das so nie gemacht hätte. Einige waren möglicherweise neidisch, weil hier diese Frau so in den Mittelpunkt kommt und wichtig wird. Sie waren doch die Jünger, die Platzhirsche. Okay, neben dem Meister, natürlich neben dem Meister, aber da waren sie, ja schon klar. Oder vielleicht war jemand neidisch auf Jesus, weil der auch so hervorgehoben wird. Die Frau hätte ja auch für jeden der Jünger noch ein schönes Geschenk mitbringen können, so eine kleine Anerkennung für die 12 treuesten Mitarbeiter des Herrn. Ja, wäre nett gewesen, hat sie aber nicht gemacht. Und Judas, der hat vieles gleich in Geld umgerechnet und bei ihm waren eher die Dollarzeichen oder die Silberstücke vor Augen als alles andere. Er hat ja auch am nächsten oder übernächsten Tag seinen Herrn für ein Zehntel von dem verraten. 30 Silberlinge hat er gekriegt, ich habe es nochmal nachgelesen. Und hier im Steck steht was von 300 Silbergroschen, das wären 10%. Silberlinge, Silbergroschen, die Währung kenne ich nicht. Wenn das so ist wie 10 Cent und 1 Euro, das ist ja ein Verhältnis 1 zu 10, dann hätte Judas nur 1% eingestrichen. Und diese Frau hätte sogar das Hundertfache für Jesus gegeben. Also die Zahlen weiß ich nicht. Was oder wer war wohl der Herr bei Judas Iskariot, Jesus oder die Silberstücke? Noch eine Idee zur verborgenen Motivation der Jünger, weil die ja so ihr Herz bei den Armen hatten und mit dieser Frau meckern mussten. Das ist eine Fantasie von mir, ein bisschen schräg, aber ich sag dir mal, wären da in dieser Geschichte 12 weitere Frauen gekommen, hätten alle ein wohlriechendes Öl mitgebracht und hätten die auch den 12 Jüngern die Füße, bei einem Text in Johannes werden die Füße eingerieben, hier wird es über den Kopf verteilt, die Füße so eingerieben und mit Tränen getrocknet, das kostbare Öl auf dem Kopf gegossen, das macht man ja mit Königen. ob dann wohl jemand gemeckert hätte, von wegen Geldverschwendung und Geld lieber an die Armen geben. Jesus gibt eine herzliche Antwort. Wir sind wieder im ersten Text. Er schützt die Frau. Lasst sie in Frieden. Vers 6. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Sie hat getan, was sie konnte. Vers 8. Er schützt die Frau. Das finde ich herzlich. Und er sieht ihr Herz. Das ist also eine herzliche Antwort Jesu. Und die Antwort an die Jünger ist auch herzlich, aber nicht schmusig herzlich, sondern ans Herz gehend, an die Substanz gehend. Jesus weist sie zurecht. Lass sie in Frieden. Was betrübt ihr diese Frau? Vers 6. Wenn die einen, die mit Jesus gehen, hier die Jünger, die anderen kritisieren, hier die Frau, das kann schon wehtun. Wenn Außenstehende uns komisch finden und unseren Glauben, wow, ist nicht so schön. Aber wenn ein Bruder im Herrn oder eine Schwester in der Gemeinde dir den Glauben abspricht oder besser als du weißt, dass er es eben besser weiß, weil du es falsch siehst und falsch weißt und so weiter, das kann richtig wehtun und betrüben und bedrücken. Dann ist man gläubig in einer Gruppe von Gläubigen und der Glaube verbindet nicht mehr. Im Gegenteil, man wird missioniert und die anderen wissen es besser und die haben die richtig, richtige Erkenntnis. Das kann schrecklich sein. Zurück zur Geschichte. Sie hat getan, was sie konnte. Das ist auch interessant. Vielleicht hatte diese Frau nicht so viele Gaben wie andere, wie die Jünger, du oder ich. Sie hat getan, was sie konnte. Gott sieht unser Herz an. Sie ist keine Predigerin geworden. Sie wird später nicht namentlich erwähnt, nirgendwo. Aber Jesus hat ihren Namen auf dem Schirm im Herzen. Er kennt sie beim Namen. Wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Schön. Leider wird man da auch das dusselige oder hartherzige oder falsche Denken und falsche Verhalten der Jünger nennen. Tja, das kennen wir auch. An das Blöde erinnern sich alle gern, an den falschen Spruch, die dumme Entscheidung oder den echten Fehler. Und Jesus gibt ein Bild, das schon eine Woche später in Erfüllung geht. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib gesalbt für mein Begräbnis. Das Passafest stand an. Jesus sagt das zum x-ten Mal, dass er sterben wird, dass er das Opferlamm ist. Das war ja der Inhalt vom Passafest. Das Lamm wird geschlachtet und an die Tür und ihr kennt das alles. Ihr erinnert euch, übrigens, ihr erinnert euch auch an die Stelle, das war ja der erste Satz von Johannes dem Täufer, als Jesus in die Öffentlichkeit tritt. Jesus hat noch gar nicht begonnen. Er kommt zu Johannes und Johannes sagt ja nicht, wow, das ist der Typ, das ist er, von dem ich gesprochen habe. Der wird Wunder vollbringen, er wird eine Art Gemeinde bauen. Er ist der, der unsere Bibel, also ich meine das Alte Testament, unsere Gottesworte neu weiterbelebt und neu auslegt. Er wird Blinde und Lahme und das alles hätte er nennen können. Johannes sieht ihn und sagt, ich denke, vom Geist Gottes geführt. Er sagt als erstes zu Jesus und über Jesus, siehe, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Jesus spricht im Text hier das Thema wieder an, sein Tod, sein Begräbnis. Die Jünger hören das, aber sie haben es dann doch nicht ganz gehört oder noch nicht, aber später schon. Ihr kennt zwei meiner Hobbys, wenn ich eine Predigt halte oder die vorher vorbereite. Das erste ist immer der Kontext, was steht vorher, was steht nachher. Und das zweite ist nur ein kleines Hobby. Ich habe immer Lust auf neue Überschriften. Die Salbung in Bethanien ist das ja immer hier, so wird das oft genannt. Naja, ist okay, aber finde ich auch nicht so prickelnd. Ja, was könnte man da schreiben? Jesus und die 12 Dussel? Nee, das fände ich nicht schön. Einmal zum Schmunzeln, dann aber wieder durchstreichen. Das ist keine schöne Überschrift. Ich habe mir aufgeschrieben, kein Wort gesagt, aber so viel gegeben und so viel bekommen. Die Frau sagt kein Wort. Und mir sind mehr Geschichten eingefallen. Hat einer eine im Kopf, wo einer kein Wort sagt und so viel kriegt? Hör ich mal, die mir in den Kopf gekommen ist. Der Gelähmte kann sich nicht bewegen. Es gibt keine Diskussion mit den Freunden. Es wird nichts berichtet. Ich will nicht. Die schleppen den dahin, bringen ihn, der liegt da. Der sagt die ganze Zeit kein Wort. Jesus sagt, dir sind deine Sünden. Der sagt kein Wort und kriegt so viel. Das wäre für mich die Überschrift zu der Frau. Kein Wort gesagt, aber so viel gegeben und so viel bekommen. Wir singen ein Lied und dann kommt noch ein kleiner Teil, der Schluss, eben mit dem Kontext. Was war vorher, was war nachher? Jetzt machen wir 69. Ich hatte was zu trinken. Hast du meine Flasche? Hast du die mitgenommen?
Oh, ja, hab ich
die. Mann, Sicherheit.
Ich kassiere das ein.
Ja, du hast ein einnehmendes Wesen. So. Text Nummer 4. Machst du die Kiste wieder an mit den, oder? Kann ich nicht, ne? Also, kannst du auch vorne anmachen, ich tippe dann eben bis 4. Alles klar. Dankeschön. So, Markus, jetzt kommen die zwei Verse, die direkt darunter oben hatten wir ja schon. Ich habe das oben noch einmal geschrieben, damit ihr seht. Es kommt direkt danach Folgendes. Und Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, ging hin zu den hohen Priestern, dass er ihn an sie verriete. Als die das hörten, wurden sie froh und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er suchte, wie er ihn bei guter Gelegenheit verraten könnte. Ich weiß nicht, was mit Judas los war. So lange unterwegs mit Jesus, so viel erlebt und dann dieser totale geistliche Absturz, diese bewusste und aktive Abkehr, dieser Verrat, dieses, den werde ich ans Messer liefern für ein paar lumpige Geldstücke, ganz egal, ob das jetzt 30 Euro waren oder 3000. Wie teuer kann ein Mord sein? Auch wenn es das Geld war, über das Judas scheinbar gestolpert ist, vielleicht war das ja immer ein Schwachpunkt in seinem Kopf, das liebe Geld, das ja oft gar nicht so lieb ist. Trotzdem, glaube ich, war da noch mehr im Kopf bei Judas im Vorfeld, im Kontakt mit Jesus. In Matthäus 26 kommt das noch deutlicher zum Vorschein, habe ich jetzt heute nicht angeschlagen. Ich lese euch das vor. Da sagt Judas zu den hohen Priestern in Vers 15, was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Das ist gar nicht mehr, wie wichtig, wie viel ich für euch handle. Die hätten auch gesagt, ich gebe dir eins auf die Schulter, weil du ein toller Typ bist oder eine Pommes mit Mayo. Was wollt ihr mir geben? Egal, ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Jetzt kommt der Text vor der Geschichte. Das ist der nächste. Es waren noch 2 Tage bis zum Passafest und den Tagen der ungesäuerten Brote. Die hohen Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Jesus ist gemeint. Denn sie sprachen, ja nicht beim Fest, damit es nicht ein Aufruhr im Volk gäbe. Und ich dachte, bah, wie brutal ist das? Die hohen Priester und Schriftgelehrten, nicht irgendwelche Mörder, die suchten, wie sie ihn mit List töten könnten. Die kennen wir ja alle aus vielen Geschichten. Die haben Jesus gekannt, lange, die haben den erlebt. die haben mit ihm geredet, die haben diskutiert, die haben zugehört, die haben auch widersprochen, die haben ihm Fragen gestellt, irgendwann vielleicht nicht mehr mit ihm geredet, mehr über ihn geredet. Die haben seine Bewegungen gesehen. Ob es das war, der Grund? Die haben gesehen, wie er groß geworden ist und bekannt geworden ist. Und das ohne sie. Sie als geistliche Elite im Volk Israel. Sie kommen nicht in die erste Reihe. Nur diese 12 Fischer und Dummköpfe, wenn man das mal aus dem theologischen Fachwissen heraus so vergleicht, was sie auf dem Kasten haben im Vergleich zu den einfachen Leuten. Bei denen hat sich irgendwas zusammengezogen im Kopf, im Denken, im Herz und dann im Handeln. Das ist für mich eine Kette. Ich habe das einmal gehört, hatte ich früher nie drüber nachgedacht. Da sagte jemand, die Dinge passieren nicht ganz plötzlich, es hat eine Kette. Und der hatte das so gesagt, da ist ein Gedanke. Und daraus wird ein Wunsch. Zuerst ist es nur ein Gedanke, da wird ein Wunsch. Und dann wird es ein Wille. Das will ich machen. Ja, ich will das einfach. Und dann kommt die Tat. Gedanke, Wunsch, Wille, Tat. Diese Kette. Johannes beschreibt in seinem Evangelium den Kontext, wer, warum alles da war, von heute, von dieser Geschichte noch genauer. Zuerst die gleiche Geschichte, die Salbung Jesu durch diese Frau und dann in Vers 9. Da sprach Jesus, lass sie in Frieden und so weiter, das haben wir gelesen in Vers 9. Arme habt ihr alle Zeit, ne? Vers 8, Vers 9, da erfuhr eine große Menge der Juden, dass er dort war und sie kamen nicht allein um Jesu willen, aha, wusste ich nicht, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er von den Toten erweckt hatte. Guck an. Das hatte sich also rumgesprochen. Viele kannten den Lazarus oder sie waren vielleicht bei der Beerdigung von Lazarus und der erzählte frei und gerne und überall, dass Jesus ihn erneut zum Leben erweckt hatte, obwohl er Lazarus schon leibhaftig im eigenen Grab lag. Was für ein Zeugnis. Das will man hören und den Lazarus will man auch sehen. Man will das von ihm auch nochmal hören. Ja, den Jesus auch. Aber hier, ja, warum denn nicht auch den Jesus? Also, Lazarus ist ja auch wichtig. Und die Priester hören das auch. Der Text geht weiter. Gleich kriegst du einen Schock. Ich habe einen Schock gekriegt, als ich gelesen habe. Manchmal, ich lese so viel Bibel oder das habe ich überlesen. Ab Vers 10, den anderen Text hatten wir schon ein paar Mal. Ab Vers 10, aber die hohen Priester beschlossen, auch Lazarus zu töten. Denn um seinetwillen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus, wie das wohl war. Die wollen den Mann einfach nochmal töten. Scheißegal. Egal, eben einer mehr. Jesus stand schon auf ihrem Zettel. Da machen sie dem Lazarus auch nochmal das Licht aus. Jetzt aber für immer. Naja, kann man ja auch in Auftrag geben, ne? Man muss sowas ja nicht selber machen. So denken, jetzt kommt für mich sowas Erschreckendes, so denken und planen, nicht Mafia-Leute, die auch, aber hier sind es Männer der Bibel. Männer, die Bibelworte auslegen. Männer, die im Tempel sind. Das sind die Theologen im Alten Testament, in der damaligen Zeit. Das finde ich erschreckend. Der nächste Text, und das ist auch der letzte für heute, passt für mich da rein. Wir bleiben bei Johannes. Die hohen Priester beschlossen auch Lazarus zu töten, denn um seinetwillen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Jetzt den Text kennen wir. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige, gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna! Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Hosianna hat zwei Übersetzungsmöglichkeiten, Herr hilft doch oder der Herr hilft. Manche legen das so aus im Sinn von Hosianna, gelobt sei Gott, der jetzt kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jetzt geht's los. Das Passafest am übernächsten Tag fing das an, war ja eins der größten Feste für die Juden. Das erinnerte immer an den Auszug aus Ägypten, Schluss mit der Sklaverei. Keine Knechtschaft mehr. Tod den Ägyptern damals oder weg von denen. Freiheit für Israel. Und wenn unser Messias kommt, unser König, dann auch weg mit der Besatzungsmacht, weg mit den Römern, ein für alle Mal. Und dann kommt Jesus auf dem Esel, der Messias, der König, das Königreich, aber echt anders als erwartet. Er haut nicht den Römern eins drüber, keinem einzigen. Dem einzigen Römer, dem was passiert, das ist der mit dem abgeschnittenen Ohr und wieder mal ein Jünger. Wir waren ja schon bei denen heute. Oh Mann, diese Jünger. Und das heilt Jesus auch noch. Mann, das enttäuscht. Voll, viele, aber richtig. Deswegen kippt das auch ein paar Tage später. Jesus enttäuscht nie. Kenne ich noch als Slogan oder als Aufkleber. Und ich dachte, vielleicht eben doch. Ich glaube, dass Judas irgendeine Enttäuschung in sich trug. Nichts Banales, eher was fundamental Wichtiges. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten und Hohenpriester auch. Und das Volk an diesem Punkt auch. Der sogenannte reiche Jüngling ja auch. Der will was Gutes tun und richtig leben. Und er stellt die richtige Frage dem richtigen Mann, aber die Antwort, die enttäuscht ihn, die wollte er nicht hören. Gib alles, was du hast, komm und folge mir nach. Da ging er traurig weg, weil er so reich war. Er ging enttäuscht weg. Zeloten lasse ich mal weg. Die waren auch enttäuscht, die werden nur ganz kurz genannt an einer Stelle. Also, eine Enttäuschung hilft dir und mir, zum Ende der eigenen Täuschung zu kommen. Den Gedanken habe ich schon öfter vorgestellt, den breite ich jetzt nicht mehr aus. Ihr wisst, was ich damit meine. Jesus hat manche Menschen enttäuscht. Wohl immer dann, wenn sie eine feste Erwartung hatten, wie das bitteschön auszusehen hat, was Jesus jetzt zu machen hat. Vielleicht ist deine Enttäuschung im Leben, in der Gemeinde oder deine Enttäuschung zu deinem Bild vom Glauben und zu deiner Idee, was Jesus eigentlich machen müsste, eine Aufforderung an dich, dass du deine Erwartung durchdenken oder aufgeben solltest und dass du damit zum Ende deiner Täuschung kommst. Muss man ein bisschen darüber nachdenken, aber macht ja nichts, kann man ja tun. So viel für heute. Ich spreche ein Gebet. Ja, ich danke dir für die Bibelworte, die sind immer wieder lebendig und gut, berühren uns. Wir sehen Menschen, wir sehen Fehler von Menschen, die sie machen und falsche Verständnisse und auch wie Menschen sich untereinander verletzen oder abgrundtief sich abwenden. Hilf uns, dass wir dein Wort lieben und im Herzen tragen, davon berührt werden, getröstet werden und in deine Nähe kommen und bei dir bleiben. Wir wollen mit dir gehen und bei dir bleiben. Du bist bei uns, das ist eine feste Zusage. Danke dafür. Amen.